guck gerade, ne? Das ging auch laut mit der Orgel. Das ist wie so ein kleiner Weckruf. Und vielleicht war das ja auch das Gefühl von einem, von dem wir gerade in der Lesung gehört haben. Thomas, ne? Ihr habt den in Erinnerung. Der ist ja auch wirklich sprichwörtlich, der ungläubige Thomas. Der zweifelnde Thomas wäre eigentlich besser, aber der ungläubige Thomas heißt er normalerweise. Und heute geht es um diesen Thomas. Der ist nämlich, ihr habt es gehört eben, kurz nach, also in der Woche nach Ostern, quasi heute, an dem Tag, wo wir gerade sind, ist er dazugekommen zu seinen anderen Jüngerfreunden und stellt mit einem Mal fest, Moment, was ist passiert, als ich weg war? Ja, also schauen wir auch einmal, ihr habt den Text gerade gehört und heute geht es um Glaube und Zweifel. Ein großes Thema, das wir nicht abschließend heute klären werden, glaube ich, aber ich habe eine Idee mitgebracht, wie wir damit umgehen können. Wenn wir, wie so der Thomas, manchmal da stehen und überlegen, Moment, was ist jetzt los? Fangen wir mal vorne an, so wie der Thomas da ankommt. Das ist in Vers 24, ich habe euch den nochmal mitgebracht. Thomas aber, einer der 12, also er gehört zu dem Kreis von den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren die ganze Zeit, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Also was war passiert? Jesus ist auferstanden und hat sich seinen Jüngern gezeigt, die sich, habt ihr gehört, ein bisschen aus Angst, weil es ist ja eine sehr neue Situation, wenn auf einmal einer von den Toten zurückkommt und sich das langsam rumspricht, haben die aus Angst, was passiert denn jetzt, sich erstmal sicher zu Hause in ihren vier Wänden eingeschlossen, alle zusammen. Außer halt Thomas, der war nicht dabei. Der hatte irgendwie was anderes zu tun, der war gerade unterwegs. Und jetzt kommt Thomas zurück und hört, wir haben den Herrn gesehen. Also wir wissen nicht, wo Thomas war vorher. Aber ich bezweifle, dass er etwas erwidern konnte, wo er sagt, ja okay, ist nicht schlecht, aber wisst ihr, was ich erlebt habe? Wahrscheinlich wünscht er sich, bei den anderen gewesen zu sein in dem Moment. Wahrscheinlich wünscht er sich, bei den anderen gewesen zu sein. Und das ist ein Teil der Frage, die wir uns heute angucken wollen. Wie gehen wir als Christen selber damit um, wenn Zweifel kommen? Ja, wenn wir eigentlich ja mit Jesus unterwegs sind, aber dann kommt so ein Moment, wo man das Gefühl hat, Moment, jetzt ist irgendwas passiert, das habe ich verpasst. Und gleichzeitig wollen wir hören, wie können wir denn Menschen begegnen, die zweifeln? Wenn wir nicht der sind, der zweifelt, wenn wir einer von denen sind, die im Haus sind und Thomas kommt dazu. Das sind so die beiden Seiten, die wir uns angucken wollen. Und das Witzige ist ja, ähnlich wie wir nicht wissen, wo Thomas gerade war, als er dazukommt, wissen wir auch manchmal nicht, wo die Menschen gerade herkommen, wenn sie mit ihren Fragen, mit ihren Zweifeln kommen. Vielleicht haben sie ja wirklich etwas in ihrem Leben, von dem sie gerade sagen, oh, das ist eigentlich wichtiger als diese Jesus-Geschichte, von der du mir manchmal erzählst. Ja? Und Sonntagmorgen ausschlafen ist ja auch nicht das Schlechteste der Welt. Und es ist ja durchaus eine Einstellung, die einfach andere Dinge jetzt erstmal mehr und höher wertet, als das, was, wenn du Jesus folgst, für dich wichtig ist. Wo du sagen würdest, na, das ist aber das, was in meinem Leben weiter oben steht als andere Dinge. Vielleicht ist es aber auch jemand, so wie wir nicht genau wissen, wo der Thomas gerade unterwegs war, der kommt und denkt, ich bin es eigentlich gar nicht wert, in dieser Jesus-Geschichte irgendwie einen Platz zu haben. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin passe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was ist. Also ich würde ja gerne irgendwie damit was anfangen können. Aber irgendwie finde ich den Weg nicht, den Schritt nicht, den nächsten. Und dann passiert was Schönes. Thomas kommt in diesen Raum rein, war nicht dabei, als Jesus denen erschienen ist. Und die anderen sagen ihm, wir haben Jesus gesehen, Jesus lebt. Wir haben Jesus gesehen. Und sie sagen das nicht, so stelle ich es mir vor, aus einer Art, ja schade, du warst halt nicht dabei, sondern sie wollen diese Freude mit ihm teilen. Die anderen wollen die Freude mit ihm teilen. Das ist nichts, wo sie sagen, ja schade, das war jetzt halt nur für uns exklusiv. Wir waren halt der Kreis, der gerade da war. Du hattest ja was Besseres zu tun. Ja, blöd gelaufen, Thomas. Sondern sie sagen, wir haben ihn gesehen, der war hier. Die sind begeistert. Und das ist eine Begeisterung, die überspringt bei denen. Der war hier. Der war hier. Wo warst du? Er war hier. Er war hier. Und manchmal frage ich mich, ob das bei uns auch so immer die erste Reaktion ist, wenn wir Menschen treffen, die mit ihren Fragen oder ihren Zweifeln kommen, ist es bei uns auch dann zuerst die Freude, das Begeistertsein, was überspringt? Oder ist es manchmal auch das Fragende? Warum siehst du das nicht so wie ich? Manchmal auf einer Ebene, manchmal vielleicht auch mit einem kleinen Blick von oben. Du hast das halt nicht erlebt wie ich. Aber wenn wir das ernst nehmen, dass diese Botschaft, die wir letzte Woche gehört haben, das Grab ist leer, Jesus lebt. Wenn wir ernst nehmen, dass das für unser Leben so entscheidend ist, dann ist das etwas, was man begeistert teilen muss, wo man den Menschen sagen muss, ich habe das erlebt. Und du kannst das erleben. Gut, nun steht Thomas in dieser blöden Situation, dass er Jesus halt gerade an dem Tag verpasst hat. Und es hat Folgen bei ihm. Hören wir mal, was das bei ihm macht. Denn Thomas zweifelt. Und so geht das bei Johannes weiter. Er sagt, er aber sprach zu ihm, also Thomas, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, dann kann ich es nicht glauben. Nur nach 8 Tagen, da waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen, diesmal war er dabei. Und da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Dieser eine Tag, wo Thomas, der ja eigentlich mit Jesus unterwegs war, dieser eine Tag, wo er Jesus verpasst hat und die anderen ihn gesehen haben, der führt bei Thomas zu Zweifeln. Der führt bei ihm zu Zweifeln. Er sagt mit einem Mal, ich kann das gar nicht glauben, dass er da war. Ihr müsst im Hinterkopf behalten, der hat ja einiges mit Jesus erlebt vorher. Der hat Jesus predigen gehört. Er hat gesehen, wie Jesus Wunder tut. Wie er Menschen heilt, wie er auf Wasser geht. Er hat das Kreuz gesehen. Er hat all das gesehen, wo wir so oft sagen, oh, hätte ich doch, wäre ich doch, hätte ich doch dabei sein, hätte ich das doch einmal mit ihm so. Thomas hatte das alles und hat den einen Tag verpasst. Den einen Tag. Und fängt an zu zweifeln. Und sagt, ah nee, jetzt müsste ich aber schon noch mal ein bisschen mehr haben als euer Wort. Und ich glaube, das ist das, was bei Menschen heute passiert, wenn sie das verpassen, wenn sie diesen Jesus verpassen. Dass dann diese Zweifel kommen. Zweifel, ob es ja, Freude in meinem Leben geben kann. Hoffnung. Eine gute Zukunft. Etwas, was nach diesem Leben kommt. Und im Normalfall ist das ja das, was man dann woanders sucht. Ja? Wenn Menschen auf was anderes setzen als Jesus, dann hat das ja ganz häufig diese Sehnsucht innen drin, dass da doch mehr sein muss als das, was ich sehe. Man sucht es dann vielleicht nur am falschen Ort, im Erfolg oder im Geld oder in der Anerkennung von Menschen. Und so wie Thomas diesen Beweis braucht, wie er den Beweis sucht, so ist das ja häufig auch in Gesprächen. So erlebe ich das, dass Menschen mir begegnen und sagen, das ist ja schön und gut, aber wo ist denn der Beweis? Das ist ja schön und gut, was du da erzählst mit dem Gott und mit dem Jesus und so, aber beweisen kannst du es mir ja nicht. Und da sind Menschen unterschiedlich, auch wenn sie diesen Satz sagen. Ja, manche haben Zweifel, aber eigentlich ist es ihnen egal. Es ist eher so ein Gedankenspiel. Ja, so ein Gedankenspiel, was man macht, naja, er erzählt zwar von Jesus, aber beweisen kann er es mir ja nicht. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob der beste Beweis am Ende des Tages, der nur im Kopf funktioniert, helfen würde. Der das Herz ganz außer Acht lässt, der die Sehnsucht des Menschen ganz außer Acht lässt. Sondern nur so drei logisch verbundene Sätze, die etwas erklären. Weil man kann sich auf den Weg ja begeben, ne? Also, dass Jesus gelebt hat, ist mit eines der am besten bezeugtesten, einer bestbezeugtesten Fakten des Altertums. Dass er gekreuzigt wurde, behauptet nicht nur die Bibel, das sagen römische Geschichtsschreiber. Dass daraus ein Christentum entstanden sind, Menschen, die behaupten, der ist auferstanden und die sind dann rumgezogen und haben das erzählt, das heißt nicht nur aus der Bibel. Das sagen auch die Römer, die keinen Gewinn damit hatten, wenn sie das erzählen. Also man kann sich ja auf so einen Weg begeben. Aber ich glaube, das ist nicht das, was die Menschen, die wirklich Zweifel haben und ernsthafte Zweifel haben, die ernsthaft denken, ich habe gerade was verpasst, so wie Thomas. Also wo es nicht nur eine Gedankenübung, ein Experiment ist, sondern wirklich das Gefühl ist, da ist was, aber ich komme da irgendwie nicht richtig ran. Ich habe da was verpasst. Jesus war da, aber wo war ich? Das sind Menschen mit ernsthaften Zweifeln, die hören wollen und erleben und sehen wollen, was dieser Jesus verändert, wenn man ihm begegnet. Kennt ihr den Film? Der Fall Jesu heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Kennt ihn jemand von euch? Der basiert auf einem Buch aus den 80er Jahren. Da hat sich ein Mann, der ist Gerichtsreporter, also der beschreibt Fälle vor Gericht für die Zeitung und gibt dann so wieder, wie, wo, welcher Beweis herkam und, um dann das eben den Menschen in der Zeitung nahezubringen, was da passiert ist und warum man am Ende zu dem Ergebnis gekommen ist in diesem Fall. Und der hat das blöde Problem jetzt, er lebt wunderbar atheistisch, alles ist super, alles funktioniert und seine Welt ist in so schön, läuft in ihren Bahnen. Und dann hat er jetzt das blöde Problem, dass seine Frau sich bekehrt. Die kommt auf jeden Fall jetzt mit diesem Jesus in Kontakt, ist mit dem unterwegs und das Leben von der verändert sich. Die fängt an zu beten, die geht sonntags in den Gottesdienst, die hat neue Freunde und die reden über ganz andere Dinge irgendwie. Und er denkt, hä, das ist doch irgendwie, ja gut, sie ist irgendwie positiver als vorher, aber das stört mich. Das stört mich, dass die jetzt so unterwegs ist. Und dann macht er sich daran, und also das Buch ist, also das ist eine echte Geschichte, diese Menschen gibt es wirklich, die beiden. Und er macht sich dann daran und sagt, ich bin ja geschult, ich kenne mich ja aus mit Logik, mit wie man Beweise führt, wie man die Dinge ordnet, um jemandem zu zeigen, ob etwas wahr ist oder nicht. Ich werde mich diesem Fall Jesu jetzt mal annehmen, so wie ich mich einem Gerichtsfall annehme und werde meiner Frau beweisen, dass das alles Mist ist. Kann ja so schwer nicht sein. Das macht er und führt Experteninterviews, trifft sich mit Historikern, mit Leuten, die sich damit beschäftigen, wie die Römer damals gekreuzigt haben oder. Also ganz viel. Also er guckt nicht nur so, was gerade da ist, sondern er macht wirklich eine große, große Studie. Und ihr ahnt es vielleicht. Blöderweise kommt auch er auf diesem Weg Schritt für Schritt zum Glauben und erkennt, selbst auf diesem Weg, wo er das genau nachforscht, ja mit dem Gedanken, ich möchte das eigentlich alles widerlegen, damit meine Frau wieder die alte ist wie vorher, so wie das geplant war, erkennt er Stück für Stück, dass das, was Jesus von sich behauptet, Gott zu sein, für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden zu sein, dass das stimmt. Und da hat er ein Buch drüber geschrieben und das wurde dann irgendwann verfilmt, also der Fall Jesu, falls euch das interessiert. Es gibt ja Menschen, die suchen wirklich ernsthaft nach Beweisen bei Zweifeln. Die suchen wirklich ernsthaft. Und das ist immer ein Stück weit eine gute Sache. Na klar, weil wir uns damit was beschäftigen, um etwas rauszufinden. Und trotzdem kommen wir irgendwann an eine Grenze auf diesem Weg. Auch Thomas kommt an eine Grenze auf diesem Weg. Auch Menschen heute kommen an eine Grenze. Und dann passiert was Schönes. Der nächste Vers, Vers 27. Thomas sieht Jesus. Und danach spricht er, das ist Jesus, zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hier passieren zwei wundervolle Dinge. Die Jünger, die Jesus gesehen haben, die Thomas entgegenrufen, als er kommt. Jesus lebt, unglaublich, oder? Und Thomas, der sagt, hey, ich war nicht dabei, ich habe es verpasst. Die stoßen ihn nicht weg. Die behalten ihn da. Die Jünger, die gesagt haben, wir haben was erlebt, was du gar nicht erlebt hast, die sagen nicht, ja schade, du bist jetzt raus aus unserem Kreis, weil du auf einem anderen Punkt gerade bist, sondern die sagen, nee, Thomas, du bleibst natürlich hier mit bei uns. Und 8 Tage später, als Jesus das zweite Mal auftaucht, da ist Thomas immer noch da, weil sie ihn nicht rausgeschmissen haben. Weil sie nicht gesagt haben, Herr, wie, du kannst nicht glauben, wenn du es nicht anfährst. Was ist denn hier los? Ist dein Glaube so klein? Bist du noch unterwegs mit uns? Ich weiß nicht, ob du hier noch reinpasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch connecten miteinander jetzt. Nein, sie lassen ihn natürlich da, weil das wichtig ist für Thomas, weil das wichtig ist für den zweifelnden Thomas. Sie behalten ihn in der Gemeinschaft mit drin. Sie können nicht den Beweis produzieren, den er braucht. Ja, Thomas sagt, ich möchte Jesus, ich möchte die Wundmale anfassen. Das kann keiner von den Jüngern für ihn machen. Keiner kann das machen, den Beweis, den er braucht. Und das wissen sie. Aber sie behalten ihn da. Sie behalten ihn da, weil sie wissen, das ist wichtig für ihn. Wenn er irgendwo auf diesem Weg seinen Zweifel kleiner werden besiegen kann, dann doch hier. Dann doch mit Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und genau so muss das heute sein. Menschen, die in Gemeinden kommen und zweifeln und Fragen haben, die dürfen nicht einfach weggeschickt werden. Die dürfen nicht weggeschickt werden, weil wir der Club der Heiligen sind, die alles wissen und alles glauben. Sondern die müssen mit hineingenommen werden. Die müssen mit hineingenommen werden, damit sie Jesus begegnen können. Jesus bringt das, was Thomas hilft. Nicht die Jünger, aber die Jünger geben den Raum, damit das passieren kann. Die Jünger behalten Thomas da. Mit seinen Zweifeln, mit allem, was bei ihm gerade ganz durcheinander ist. Behalten sie ihn da und Jesus kommt dazu. Jesus kommt und er beantwortet die Fragen, die Thomas hat. Selbst die Frage, ne, wenn Jesus vor dir steht, auferstanden, offensichtlich mit Löchern in den Händen, Wunde in der Seite. Und Thomas dann noch kommt und sagt, ja okay, aber anfassen müsste ich das jetzt doch nochmal. Ist ja schön, dass wir das alle sehen, aber ich müsste dann schon nochmal. Und selbst da sagt Jesus nicht, sondern er sagt, hier, komm, gib mir deine Hand. Wenn das ist, was du jetzt brauchst, um zu glauben, dann mach das. Gott ist es, der die Menschen zu sich hinzieht. Gott ist es, der die Menschen rettet. Jesus ist es, der sich den Menschen zeigt. Aber wir können einen Raum dafür schaffen, dass Menschen diese Begegnung haben können. Dass Zweifel zu Glauben werden kann. Und genau das passiert. Thomas fängt an zu glauben. Thomas vertraut. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Das ist ein Bekenntnis. Wenn er Herr sagt, dann sagt er, du bist der, der über allem in meinem Leben steht. Du bist der, der ab heute das Sagen in meinem Leben hat. Und wenn er Gott sagt, dann sagt er, du bist der Gott, an den meine Vorväter, meine Eltern und so weiter geglaubt haben. Die ganze Geschichte, in der ich stehe, Auszug aus Ägypten und so weiter, du bist der Gott und du bist der Herr über mein Leben. Thomas hat die Antwort gefunden, die er gebraucht hat, weil Jesus dazugekommen ist und weil die Jünger einen Raum gegeben haben, wo er sein darf mit seinen Fragen. Und Gott nutzt das. Gott nutzt das. Zeigt sich. Und was können wir machen? Wir können diese Räume schaffen. Wir können von Jesus erzählen. Wir können vom Kreuz erzählen, wir können von der Auferstehung erzählen, wir können erzählen, was er bei uns im Leben gemacht hat. Du kannst Menschen erzählen, dass Jesus real ist, dass Jesus lebt. Und Jesus, der macht alles andere. Der macht alles andere. Der zeigt sich dem, der zweifelt, der zeigt sich dem, der auf der Suche ist. Und wir kommen ja vor. Habt ihr das mitgekriegt in dem Bibeltext, dass wir drin vorkommen? Finde ich immer schön, wenn man Momente findet, wo man selber drin vorkommt, nochmal ganz besonders. Vers 29, da spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, also der Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die nicht die Chance haben, in die Wundmale von Jesus zu fassen und trotzdem glauben. Selig sind die, die das nicht machen konnten und trotzdem Räume schaffen für Menschen, wo sie mit ihren Fragen hinkommen können, um Jesus zu begegnen. Selig sind wir, die ihn nicht gesehen haben, so wie Thomas ihn sehen durfte, und doch glauben. Und ich habe euch, das habe ich letztens schon mal gemacht, und weil das so überschwänglich großartig ankam, habe ich wieder meine ganzen gesammelten grafischen Talente benutzt und habe das für euch, gern geschehen, zusammengefasst, was hier passiert. Thomas zweifelt, aber darf bleiben. Jesus kommt und er darf sehen und er wächst im Glauben. Und denkst du aber, Moment, Gunnar, da kommt ja wieder ein Pfeil zu zweifeln. Das ist ja ein bisschen deprimierend. Es ist so, dass Wachstum immer stufenweise passiert. Wenn wir im Glauben wachsen, dann wachsen wir immer ein Stück. Wir wachsen immer ein Stück über die Situation raus, in der wir gerade sind. Und dann kommt eine Situation, die uns auf eine andere Art herausfordert. Aber wieder ist es dann wichtig zu bleiben, auf Jesus zu warten, ihn zu sehen und wieder zu wachsen. Deshalb habe ich meine grafischen Fähigkeiten ein zweites Mal bemüht und habe die Größenverhältnisse für euch klar gemacht. Zweifeln ist da, aber der wird kleiner. Bleiben wird größer, weil es wichtig ist. Sehen kann auch weniger werden, weil die Gemeinschaft, das Bleiben, ganz viel trägt miteinander. Weil wir ganz viel miteinander tragen. Und das Wachsen wird immer größer. Und ihr seht, irgendwann ist das Wachsen viel größer als der Zweifel. Und bei mir ist es so, dass auch ich logischerweise nicht alle Antworten habe auf alle Glaubensfragen, die jemals ein Mensch gestellt hat. Sagst du, ja, das habe ich mitgekriegt. Aber es ist so, dass ich ganz fest darauf vertraue, dass ich eines Tages bei Jesus stehe und ihm alle meine Fragen stellen kann. Und bis dahin noch Antworten finde auf Fragen, die ich jetzt noch habe, weil ich weiß, wenn ich 10 Jahre zurückschaue, habe ich Antworten gefunden auf Fragen, die ich vor 10 Jahren hatte. Und trotzdem habe ich Fragen. Manche noch die gleichen, manche neue. Aber ich möchte bleiben. Ich möchte sehen und deshalb wachsen. Und das tun wir hier gemeinsam. Und da ist Platz. Da ist Platz, egal auf welchem Punkt du gerade stehst. Also wenn du dich bei einem von denen einordnest, dann schau dich doch mal um, wer hier so in der Gemeinde ist. Und komm nachher vielleicht bei einem Kaffee miteinander ins Gespräch. Und schau, wie wir einander unterstützen können mit den Fragen, die wir haben. Dass wir wachsen können im Glauben. Denn das ist das, was Jesus uns heute mitgeben möchte. Amen.